Zum Roman nochmal selbst. Der Roman ist höchst komplex, denke ich, und hat viele Facetten. Also lassen Sie uns vielleicht mal in die Geschichte einsteigen. Was das Glasperlenspiel überhaupt ist, Birgit lächelt, ein paar andere lächeln auch, die den Roman wahrscheinlich gelesen haben. Ja. Was das Glasperlenspiel überhaupt ist, bleibt im Roman offen. Oder ziemlich dunkel, lass mal so sagen. Es wird beschrieben, ich zitiere mal, als die symbolhafte Suche nach dem Vollkommenen. Ja, es ist eine geistige Beschäftigung wie höhere Mathematik oder Musikwissenschaft oder um vielleicht etwas volkstümlicheren Vergleich zu benutzen. Vielleicht kann man sich es auch wie eine Art von Schachspiel vorspielen, nur viel komplizierter und komplexer als so ein Schachspiel. Ja. Um aus dem Roman nochmal zu zitieren, für den engeren Kreis der echten Glasperlenspieler war das Spiel nahezu gleichbedeutend mit Gottesdienst, während es sich jeder eigenen Theologie enthielt. Der Glasperlenspielmeister wird gesehen wie ein Hohepriester oder Fürst, beinahe wie eine Gottheit. Er ist, Zitat, Führer und Vorbild der geistig Kultivierten und geistig Strebenden. Zitat Ende. Also Josef Knecht, die Hauptperson des Romans, wächst als Vollwaise auf, ja, und landet schon sehr früh in einem Internat, in einer Eliteschule dieses imaginären Landes Kastalien. Er ist offensichtlich ein Hochbegabter, ja. Als Zwölfjährigen begegnet ihm der Musikmeister, der für Knecht zu einem lebenslangen Mentor, väterlichen Freund und Vorbild wird. Und im gemeinsamen Musizieren mit diesem beeindruckenden Mann erlebt der junge Knecht eine Art Erweckung zu hören und gelobt, sich diesem Meister und seinem Geist hinzugeben. Er erlebt, könnte man sagen, eine Berufung und ein sich öffnen für eine ideale Welt. Ich zitiere hier wieder aus dem Buch. Diese Welt, diese ideale Welt, existierte nicht nur irgendwo in der Ferne, in der Vergangenheit oder Zukunft. Nein, sie war da und war aktiv. Sie strahlte aus und schickte Sendboten. Zitat Ende. Ja? Man könnte vielleicht sagen, dass der Zwölfjährige im Zusammensein mit diesem Musikmeister zum ersten Mal eine spirituelle Welt und eine spirituelle Gemeinschaft im Kleinen erlebt. Also er zusammen mit diesem Musikmeister. Ja? Also in seinem Fall ist der Musikmeister der Sendbote aus dieser höheren, idealen Welt. In meinem eigenen Fall, Anfang der 90er, war vielleicht der Sendbote, oder in dem Fall müsste man sagen, die Sendbotin, Christine Ganzel, vielleicht kennen Sie noch ein paar von euch, sie war damals Sekretärin hier in diesem Zentrum und gab so 1992 Buddhismuskurse in der Volkshochschule Bochum. Da bin ich sozusagen über Buddhismus gestolpert. Ja. Und vielleicht bin ich inzwischen selber seit vielen Jahren selbst so eine Art Sendbote, hoffe ich zumindest. Ein großes Thema des Romans sind, denke ich, Hesses eigene innere Konflikte, die er sozusagen quasi thematisiert in diesem Roman und vielleicht auch in ein paar anderen Romanen ähnlich thematisiert. Und zwar aus meiner Sicht seine Konflikte, der Konflikt zwischen seiner Sehnsucht nach spiritueller Gemeinschaft und dem Wunsch, in dieser Gemeinschaft, könnte man sagen, aufzugehen, der Gemeinschaft zu dienen, und darin eingebunden zu sein und gleichzeitig, von ihm wahrscheinlich als Konflikt erlebt, seine Sehnsucht nach Ungebundenheit, nach Freiheit, ohne Verpflichtung zu sein, keine größere Verantwortung zu tragen und so weiter. Ja. Und diesen Konflikt, so habe ich den Eindruck, hat Hermann Hesse wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht richtig gelöst gekriegt. Ja. Und wahrscheinlich ist Hermann Hesse nicht der Einzige, der diesen Konflikt erlebt. Vielleicht, ein paar Nicken von, ja, vielleicht erleben wir alle diesen Konflikt irgendwie. Der eine mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Auf jeden Fall müssen wir alle, glaube ich zumindest, wenn wir spirituelle Fortschritte machen wollen, diesen Konflikt irgendwie lösen. Diesen Koan, wie man das im Zen vielleicht nennen würde, dieses Koan des Wunsches nach individueller Freiheit, nach Freiheit von Verpflichtung und Verantwortung und gleichzeitig der Wunsch nach menschlicher, gemeinschaftlicher Verbundenheit. Ja. Ein buddhistischer Sangha versucht jedenfalls, beides in Harmonie zu bringen. Ja. Und ich glaube, Buddhismus hat es ein bisschen leichter vielleicht als Hermann Hesse oder praktizierende Buddhisten, weil Buddhismus hat bestimmte Ansichten, wie zum Beispiel die Anatta-Lehre oder An-Atman-Lehre, die Lehre vom nicht-festen Selbst, die, ich glaube, diese Harmonisierung leichter möglich machen. Ja? Also Ansichten, Perspektiven, die über die Hermann Hesse vielleicht damals nicht verfügte. Also er hat sich natürlich mit Buddhismus ein bisschen beschäftigt, aber es gab damals noch nicht so viel Literatur überhaupt, buddhistische Texte, wie wir sie heute zur Verfügung haben.